Ihr lieben Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder einmal hier sein darf. Und ich bringe Grüße mit von den Geschwistern in Neuenstein. Nun, da der Karl-Heinz schon unseren Text ganz vorgelesen hat, das 16. Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen im 2. Mosebuch, muss ich das nicht nochmal ganz vorlesen. Es ist ein langer Text gewesen und fast ein bisschen frech von mir, so unvorbereitet ihn da das vorlesen zu lassen. Aber er hat es sehr gut gemacht. Ich möchte nur noch einmal die ersten drei Verse mit uns gemeinsam lesen. Und dann werden wir, so wie der Herr es führt, fortlaufend auch dieses Kapitel etwas betrachten. Die ersten vier Verse, muss ich sagen, möchte ich lesen ab Vers 1, 2. Mose 16. Wir befinden uns mitten in der Wüste. Das muss ich vorausschicken, so euch ein bisschen in den Text hineinführen. Ein Volk, so um die 2 bis vielleicht aber auch 6 Millionen an Zahl, macht sich auf den Weg, wurde von Gott befreit und erlöst aus Ägypten. Und sie kommen gerade aus dem Paradies, hätte ich fast gesagt, denn sie brechen auf von Elim. Elim, so heißt es am Ende vom 15. Kapitel, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Also da hatte sie eine herrliche Lagerstätte. Da ging es ihnen gut. Aber jetzt kommt der Marsch in die Wüste. Und da fängt unser Text an. Sie haben eine lange Reise vor sich. Und sie brachen auf von Elim. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen. Ganz merkwürdig, wenn man das liest, dann würde man jetzt glauben und denken, die hatte dort so eine ganz tolle Suite, also Wohnung, Haus, denen ging es prächtig, die hatte Essen und Trinken genügend, Ferien, Urlaub und die Fleischtöpfe waren gefüllt. Wenn wir aber genauer dann die Kapitel zuvor lesen, lesen wir, dass sie in der Gefangenschaft sich befunden haben, wie Sklaven behandelt worden sind und ausgepresst wurde quasi. Ihre ganze Lebenskraft wurde aus ihnen ausgepresst. Man ließ ihnen keine Ruhe. Sie waren so zahlreich geworden, dass der ägyptische Pharao sagte, wir müssen die Leute beschäftigen, sonst sind die irgendwann die Herren im Lande. Also denen ging es gar nicht gut. Aber jetzt auf einmal scheint das alles vergessen zu sein. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt und diese ganze Gemeinde, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln will, wird oder nicht. Ich möchte ganz kurz noch mit uns gemeinsam beten. Am Anfang, wir können dazu sitzen bleiben. Unser himmlischer Vater, wir kommen zu dir durch deinen Sohn, durch den Herrn Jesus Christus. Wir freuen uns, dass wir zu dir kommen dürfen, vor deinen Gnadenthron treten können. Wir sind froh, dass wir diesen Tag von dir geschenkt bekommen haben, diesen Sonntag, diesen Ruhetag, an dem wir dein Wort hören dürfen und über dich nachdenken können, über dein Wort nachdenken können. Herr, wir befinden uns auf einer Reise und diese Reise ist für uns kein Zuckerschlecken. Wir haben auch den Eindruck, dass es eine schwierige Reise ist. Und je länger wir auf dieser Reise sind, umso schwächer werden wir körperlicherseits. Wir merken, dass unsere Kraft nachlässt, unsere Geduld, unsere Ausdauer, unsere Wachheit. Und so kommen wir zu dir als Pilger, als Reisende, als Menschen, die ein anstrengendes Leben führen und die merken, dass es in dieser Welt als ein Kind Gottes gar nicht leicht ist zu leben. Herr, wir kommen zu dir, weil wir dich begehren. Ja, wir begehren dich, Herr Jesus Christus, dein Angesicht zu schauen, dein Wort zu hören. Wir haben gemerkt, dass du es bist, du ganz allein, der uns zufriedenstellen kann, erfreuen kann, segnen kann, reich machen kann. Und wir brauchen dies, Herr, wir brauchen dies jeden Tag neu. Herr, erbarm dich über uns und rede mit uns und segne uns. Du siehst, Herr, wer hier auch sitzt und dich vielleicht noch gar nicht kennt, der noch keinen Frieden in seinem Herzen hat, noch nicht versöhnt ist mit dir. Herr, lass du diesen Tag ein Tag des Heils sein, denn du bist gekommen, Sünder zu erretten. Rede du hinein in die Herzen, leide du an, hilf du auch mir, denn nichts vermag ich, Herr, ohne dich. Ich kann nicht in irgendeiner Weise hier ein Segen sein, es sei denn, dass du segnest durch dein Wort und durch deinen Geist, dass du das selber dich uns offenbarst. Lass dein Angesicht leuchten über uns, damit wir genesen. Amen. Nun, wenn ich so viele Gesichter sehe, junge und ältere, dann weiß ich, dass also diese ganzen Leute auf einer Reise sind, ihr alle miteinander. Und jeder hat seine ganz spezifische Station, wo er sich gerade befindet. Jetzt sitzen wir hier. Und meistens ist es so, dass man sich sonntags dann zurecht macht und man versucht, bestmöglich auch, ja, wie soll ich sagen, heiter kann man jetzt nicht sagen, auszusehen, aber zufrieden, dankbar. Und so, als würde es einem gut gehen. Und ich denke, dass es einige hier wirklich auch gut geht, dass sie zufrieden und dankbar sind. Aber ich weiß auch ganz genau, dass wir alle, auch denen, denen es gut geht und die zufrieden und dankbar sind, immer das Problem haben mit uns selbst. Zum Beispiel leben wir in einem Leib, der noch nicht erlöst ist, in dem die Sünde wohnt. Und das merken wir, spüren wir. Wir leben in einer Welt, und der Fürst dieser Welt hat ganz andere Gedanken als unser Heiland, unser Erlöser, unser Retter, der Herr Jesus Christus. Und so merken wir, dass wir dauernd Stimme hören, von außen, von innen, vom Herzen her, die uns genau in diese Richtung bringen wollen, wie damals das Volk das auch erfahren hat. Die sagte sich, was machen wir hier überhaupt? in dieser Hitze, in dieser Landschaft da, kann man nicht gut leben. Das ist nicht schön hier. Wir befinden uns in einer Wüste. Tagsüber heiß, nachts kalt. Und wo geht es überhaupt hin? Ja, wo will uns dieser Mose überhaupt hinführen? Der hat etwas erzählt, dass Gott uns befreien will, dass wir dann Gott dienen sollen und dass Gott uns in ein Land führt. Aber wir wissen von all dem herzlich wenig. Ist es nicht ganz genau so auf unserem Weg himmelwärts? Wenn ich jetzt mal so ganz besonders die Kinder Gottes hier ansprechen darf. Was wissen wir vom Himmel wirklich? Nicht, dass die Bibel uns nicht einiges erzählen würde. Sie sagt uns sogar viel über den Himmel. Aber geht es euch nicht auch so, dass ihr, wenn ihr die Zeile lest, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, wie er dann dort auch seinem Volk und seinen Kindern wohnen wird, im himmlischen Jerusalem, dass wir den Eindruck haben, ach, wie weit ist es doch noch weg. Und alle irdische Sorge und Plage sind dagegen so nah, so dicht bei uns. Sie greifen uns an. Und es scheint manchmal so, als würde sie uns sogar verschlingen, diese Sorge. Und dann können wir auch murren. Ihr dürft es nicht falsch verstehen, wenn hier vom Murren die Rede ist, dass es dann eben nur so in die Richtung geht. Das war schon auch mit dabei, also diese Richtung, Gott ist ein schrecklicher Gott und dieser Mose ist ein schrecklicher Führer. Das kann auch sein. Das kann wirklich sein, dass ein Mensch auch so denkt. Aber das ist ja noch viel subtil, noch viel feiner, wenn das Murren hier erwähnt wird. Da geht es ja schon so in die Richtung, ach, was ist heute für ein komischer Tag. Ich hatte gestern so einen komischen Tag. Ich habe am Abend zu meiner Frau gesagt, heute ging mir es gar nicht gut. Ihr kennt es auch, gell? Es ist schwierig, durch solche Tage zu kommen, ohne zu murren. Es ist ganz schwierig. Die Dinge laufen nicht gut. Das Herz ist beschwert. Ja, wird angefochten unter Umständen. Manchmal ist nur bleierne Müdigkeit, die über einem liegt, ein Schatten. Alles, was man sieht, am Tag zuvor war es noch schön. Die Sonne hat geschienen und der Frühling zeigte sich und die ganze Farbe, die Blume, alles ist so herrlich. Und einen Tag später, das gleiche Licht scheint, aber alles sieht ganz anders aus. Oh, und dann können wir alle miteinander auch murren. Wir machen es nicht genau gleich, jeder für sich in seiner Art und Weise, aber wir machen es doch alle miteinander. Aus dem Grund müssen wir lernen, wie versorgt uns Gott. Darum geht es mir heute Morgen. Das ist also das Thema, das ist der Inhalt von dieser Predigt. Um Gottes Versorgung geht es. Was ist Gottes Antwort für dieses Volk, als sie so mit dem Mose und mit ihm selber schimpfe? Ihr wollt uns umbringen. Ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Und dann kommt Vers 4, da sprach der Herr. Ja, was wird er jetzt sagen? Wenn wir jetzt so wählen könnten, so eine Liste aufschreiben könnten, dann würden wir sagen, lieber Herr, der Weg ist zu steinig. Also du musst den Weg schon ein bisschen bequemer machen. So, ich würde mir vorstellen, dass links und rechts so Rasen ist, schöne Bäume, erhabene, große, herrliche Bäume, Eiche, Zedern und Fruchtbäume, Äpfel, Birne, Zwetschge. Und dann möchte ich auch mal ein bisschen Wasser sehen. Ja, und dann möchte ich auch eine ordentliche Raststätte haben. Wenn wir schon reisen müssen, dann bitte auch eine ordentliche Raststätte mit einem ordentlichen Frühstücksbuffet. Und gut schlafen möchte ich auch. Also ich möchte ein schönes Bett haben. Ja, das waren wahrscheinlich die Wünsche des Volkes Israel auf dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Jeden Morgen haben sie sich aus diesem Zelt, so würde wir es bezeichnen, quälen müssen und hatten steife Glieder. Von der Kälte des Nachts, also der Nacht, waren sie richtig steif und klamm geworden. Und so begann der Tag. Und so hätte sie gesagt, also das ist unser Wunsch. Und ach ja, es sind so viele. Manchmal kann man sich aufregen, wenn so viele sind. Ich freue mich, dass heute Morgen ihr so viele seid. Aber ihr versteht das richtig, ne? Manchmal kann man sich darüber aufregen, dass es so viele sind. Ich war in der vergangenen Woche, da habe ich einen Besuch gemacht bei jemandem, da war ich in Stuttgart gewesen, ging durch die Königstraße. So viele Menschen. Ich hätte fast gesagt, ich bin vom Land, das ist Neustadt, ist ja ländlich. Und da habe ich gedacht, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Das haut einen um, das macht einen kaputt. Zu viel. Und da kann ich mir jetzt auch vorstellen, die Israeliten haben gesagt, also 2 Millionen Leute immer um sich herum haben oder noch mehr, je nachdem wie viel es waren. Das Geschrei von den Kindern, das ist ja schrecklich. Und die reden dauernd immer um unser Zelt rum und spielen und machen allen möglichen Blödsinn. Und ich muss mir dauernd das alles angucken und anhören. So viele Leute, das hört gar nicht auf. Ihr müsst schon mal ein bisschen hineinkommen in das Leben, wie sie es damals gelebt haben, auf dieser Wüstenwanderung. So, und dann hat der Einzelne halt den Wunsch, ach Herr, lass es doch ein bisschen ruhiger werden in meinem Leben. Ich möchte es einfach ein bisschen ruhiger haben. Also, die Hälfte von den Menschen oder vielleicht ein Zehntel, das würde mir ausreichen. Und ich brauche nicht so viel Geschrei immer um mich herum. Und ja. Und könntest du nicht auch noch die Wegstrecke ein kleines bisschen kürzer machen, Herr? Jeden Tag müssen wir so lang gehen. Mir wird älter. Kann dann nicht mehr so lange gehen. Ein bisschen kürzer, Herr. Habt ihr den Eindruck, dass der Herr darauf geantwortet hat? Habt ihr den Eindruck, dass der Herr ihre Wünsche erfüllt hat? Wenn ihr die Geschichte 2. bis 5. Buch Mose lest, kommt es euch so vor, dass diese Wüstenwanderung nach diesem ersten Murren, wo wir hier in Kapitel 16 lesen, die hat es schon vorher auch gemacht, also dass es da alles ganz anders geworden ist? Keine Wüste mehr, keine Hitze, keine Kälte, keine Öde. Der Lärm hat aufgehört. Ach, wie behaglich ist das Leben geworden. Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Sie ginge weiter auf diesem Weg. Bitte erwartet nicht in eurer Wegführung, dass es ganz entscheidend einfacher, leichter wird. Ich sage nicht, dass wir nicht dafür beten dürfen. Wir dürfen dafür beten. Und der Herr ist gnädig, dass er ganz oft uns auch Erleichterung schenkt. Aber bitte glaubt nicht, dass das Leben an und für sich bis zu eurem Lebensende hier auf der Erde wohlgemerkt einfacher wird. Es wird mühsam bleiben. Die Sonne wird am Tag weiter scheinen und wird auf euch herabbrennen. Und in der Nacht, ja gut, hier, jetzt ist nicht ganz so wüste Klima, aber jetzt im Winter ist es auch hier ein bisschen kühl. Ne? Bis zum Ende wird man viele Menschen um sich herum haben. Manche mag man, manche mag man weniger. Mit manchen kommt man gut aus, mit manchen kommt man weniger gut aus. Manche mag man gerne hören, ihre Stimme, und bei anderen, wenn man ihre Stimme hört, sagt man, jetzt muss ich den schon wieder hören. Und es wird bleiben. Es wird bleiben. Es wird bis zum Ende eures Lebens bleiben. Und ab und zu werdet ihr schon mal auch einen schönen Apfelbaum sehen und grüne Wiese und schönes Wasser. Aber ihr werdet auch bis zu eurem Lebensende viel, viel, viel Steine sehen. Viel unwirtliche Landschaft. Vielleicht übersetzt, übertrage auf unser Leben in dieser Welt. Menschen, die unwirtlich sind, die, weil sie den Herrn Jesus Christus gar nicht kennen, ganz anders denken, ganz anders reden, ganz anders handeln, als wir es lieben. Wenn ich jetzt aufhören würde, gell, die Predigt, das wäre keine Ermutigung für euch. Aber das war nur, ich muss euch an den Text heranführen, wisst ihr, damit ihr das richtig verstehen könnt. Was macht Gott also? Was macht er? Was tut er? Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Es war wirkliches Brot. Es war Koriandersamen, es war weiß, es war vom Geschmack her wie Honig. Von daher können wir schon sagen, es war Essen, aber es war ein himmlisches Essen. Es war ein Wunder, so wie es auch geschah, dass es jeden Morgen da war. Es ist nicht mit wissenschaftlicher Methode zu erklären. Gott handelt hier in seiner Allmacht für sein Volk und versorgt sie auf wunderbare Art und Weise. Und genau dieses Brot, dieses Himmelsbrot, war dazu angetan, das Volk Gottes in ein Ziel zu bringen. Sie sollte es täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Eine Weile später, das ist jetzt schon fast am Ende der Wüstenwanderung, sagt einmal der Herr zu ihnen Folgendes, 5. Mose 8, hat genau mit dieser Versorgung zu tun. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Hier kriegen wir das Ziel der Versorgung Gottes genannt. Später haben die immer wieder gesagt, ja, was ist das denn für ein komischer Same? Was ist das für ein komisches Zeug? Für der Mose 11 waren sie ganz verächtlich, das Mischvolk. Die sagte, das ekelt uns davor. Die hatte die Lektion nicht begriffen. Gott ging es mit diesem, so hätte viele aus dem Volk gesagt, mit diesem bescheidenen Mahl, was er ihnen gegeben hat, darum, ihre Herzen, ihre Sinne, ihre Gedanken zu Gott hin auszurichten. Sie war das Volk Gottes und sollte von Gott her lernen zu leben. Sie sollte begreifen, dass sie nicht mit dem, was sie in dieser Welt finden werde, glücklich werden könne, sondern dass sie von dem Mund Gottes leben lernen müsse. Dass sie leben lernen müsse vom Wort Gottes her. Im Neuen Testament wird der Herr Jesus in der Wüste von dem Satan versucht. Und er hat gehungert, eine lange Zeit. Und er wird versucht und er, der Herr Jesus, gibt genau dies als Antwort in dieser Prüfung, die der himmlische Vater ihm auferlegt hat. Matthäus 4, Vers 4, es steht geschrieben, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das hält er dem Teufel entgegen, als der ihm quasi anbietet, er soll doch aus diesen Steinen Brot werden lassen. Du bist doch hungrig, iss was. Der Herr Jesus sagt, ich lebe von Gott. Ich lebe von meinem himmlischen Vater. Das ist meine erste Bezugsquelle. Das ist etwas, was ganz viele sagen, ja, das weiß ich, das weiß ich. Und ich habe das auch schon ganz oft gehört. Aber meine Überzeugung, wenn ich mich und mein Leben betrachte und auch wenn ich die Erfahrungen nun so vor mir habe, die ich auch im Leben des Dienstes in der Gemeinde gemacht habe, diese Erfahrungen sind die, dass wir es noch gar nicht so verstanden haben, wie wir es verstehen sollen, dass wir alle noch so am Üben sind und vielleicht erst am Anfang stehen von dieser Übung. Was macht ihr, wenn ihr unzufrieden seid? Sagt mir jetzt nicht, ihr seid nicht unzufrieden. Das glaube ich euch nicht. Ich kenne mich, also ein bisschen kenne ich mich. So gut wie der Herr Jesus mich kennt, kenne ich mich nicht, aber ein bisschen kenne ich mich schon. Ich weiß es, was es heißt, unzufrieden zu sein. Und ihr wisst es auch. Wie reagiert ihr darauf? Die Erziehung Gottes für sein Volk war, ihr müsst lernen, wenn ihr unzufrieden seid, wenn dieses Murren in eurem Herzen oder verursacht durch äußere Umstände in eurem Leben also sich ausbreitet, dass ihr dann zu mir kommt. Ihr müsst lernen, zu mir zu kommen. Ihr müsst lernen, dann mich aufzusuchen und mein Wort zu hören. Das ist es, was uns bis zum heutigen Tag so schwerfällt. Wir bekennen es und wissen es, unzufrieden zu sein und auch zu murren und vielleicht auch mit Gott zu schimpfen und all diese Dinge. Aber dass wir in dem Augenblick dann sagen, jetzt brauche ich ein Wort Gottes. Herr, manchmal ist das ja mit einem Tag, wenn man in der Arbeit ist. Herr, gib mir ein Wort, dass ich in meinem Herzen zur Ruhe kommen kann. Erinnere mich an dein Heil. Es ist Leben, so wie Gott es sich vorstellt. Ein Kind Gottes kann nicht aus dem leben, was es in dieser Welt findet. Ein Kind Gottes ist durch seine Wiedergeburt so angelegt, dass es nur aus dem wirklich leben kann, was Gott ihm gibt. Nur das macht unsere Herzen froh, stillt unser Verlangen und macht uns glücklich, glückselig. Wir lernen diese Lektion für unsere Reise. Und der Herr muss es uns jeden Tag neu sagen, so wie er es dem Volk hier gesagt hat. Ihr müsst euch auf den Weg machen. Ihr sollt hinausgehen, täglich sammeln, was ihr braucht. Diese Versorgung, dieses Manna, dieses Himmelsbrot ist im Grunde, wenn wir es von uns her heute betrachten, nichts anderes, als dass wir sagen, es ist ein Typus für das Wort Gottes selbst. Es soll die Menschen lehren, ganz auf Gott und sein Wort zu vertrauen. Nun aber, wer bringt mich denn aus meinem Zelt? Jetzt kommen wir jetzt dann vielleicht auch wieder die Bitte. Nun, ich bin hier in einer reformierten Gemeinde und ich bin selber reformiert. Das heißt, die Gnade Gottes ist für mich etwas, was ich liebe. Und die Lehren der Gnade liebe ich. Aber meine Verantwortung habe ich trotzdem auch. Gottes Gnade ersetzt nicht meine Verantwortung oder löscht sie aus. Zumindest also die vergangenen 30 Jahre, seit ich den Herrn Jesus kenne, war es jetzt nicht so, dass ich morgens dann immer persönlich von ihm aus dem Bett geholt wurde. Wisst ihr, der Herr hilft einem schon in den Tag zu gehen. Und wenn morgens nicht seine Gnade und sein Erbarmen immer wieder neu wäre, könnten wir gar nichts tun. Aber das aus dem Bett herauskommen und dann aus der Wärme hinein heraus in die Kälte zu gehen und zu sammeln, das ist, was wir tun müssen. Das Manna lag auf dem Boden. Man musste sich dazu bücken. Das Manna war klein. Man musste sich oft bücken. Also unsere Gebetsliste würde vielleicht so sagen, Herr, würde so ausschauen, Herr, mach es doch so, dass dieses Manna so groß ist wie ein Straußei. Dann brauche ich mich nur 3 oder 4 Mal bücken. Dann bin ich satt. Kann ganz gut damit also zurechtkommen. Aber es ist nicht so groß gewesen. Es war klein. Klein. Von daher bedeutete es für die Israeliten, dass sie sich anstrengen mussten, um leben zu können. Und genau das ist es bis heute geblieben. Ich weiß nicht, die Frage fällt mir gerade so ein, was ist für euch anstrengender, zu essen und den Magen zu füllen oder zu essen und die Seele zu füllen, also mit dem Wort Gottes? Wenn ihr mich so seht mit meinem Bauch, dann merkt ihr vielleicht, für mich ist es ganz einfach, den Magen zu füllen. Und manchmal ist es vielleicht sogar zu einfach. Aber viel schwieriger ist es, das Herz und die Seele mit dem Wort Gottes zu füllen. Glaubt ihr mir nicht, mir geht es genauso wie euch, dass ich im Betrachte der Bibel diese viele kleine Körner sehe. Lange Sätze. Manchmal gibt es Kapitel, die haben 60 und 70 Verse. Oh, ist das lang, denke ich dann. Und dann schlage ich das Blatt um und will wissen, wann hört das Kapitel auf. Ich kenne das genauso, wie ihr das kennt. Und jetzt das Einzelne anzuschauen. Ja, man muss schon ein bisschen den Kopf dabei haben. Der Israelit hat nicht einfach so blindlings zugreifen können. Da gab es doch auch noch andere Dinge, die da unten auf dem Boden lagen. Ihr dürft euch das nicht vorstellen, wie so ein Teppich, wo man einfach die Hand ausstrecken musste. Und da hat man schon also die Hand voll mit Manna. Da gab es Sand, da gab es Steine. Ja, da gab es allerlei Getier. Man musste vorsichtig, man musste aufpassen. Also man musste vorsichtig sein. Das gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel gibt es keine Schlange. Alles, das ganze Wort Gottes vom Alten bis zum Neuen Testament, 1. Mosebuch bis Offenbarung, ist die Wahrheit. Vollkommen. Da brauche ich gar keine Angst haben. Aber ich muss doch ganz bewusst zugreifen. Und ich muss mir genau diese Frage stellen, die der Israelit sich gestellt hat, warum das Manna so hieß, wie es hieß. Manhu, so nimmt man an, hat er im Hebräischen gesagt, was ist das? Und aus dem herauskommend ergab es den Namen später Manna. Hier in der Fußnote von der Schlachter 2000 ist das auch so aufgeführt. Was ist das? Habt ihr Frage, wenn ihr die Bibel lest? Bitte denkt immer beim Bibelleser daran, hier geht es um meine Versorgung. Hier geht es darum, dass diese Sünde, die in dieser Welt ist und die auch noch in meinem Leib wohnt und sogar manchmal in mein Herz hineindringt, dass ich damit zurechtkomme. Meine ganze Unzufriedenheit, darum geht es. Mein ganzes Leid, darum geht es. Und gerade weil ich dieses Leid habe und gerade weil ich diese Unzufriedenheit habe, gerade aus dem Grund muss ich fragen, was ist das? Und dann deute ich auf diesen Vers, wo ich gerade lese. Was steht hier? Was ist das für ein Wort? Was macht der Satz für einen Sinn? In welchem Zusammenhang steht dieser Satz mit anderen Sätzen? Und in welchem Kapitel befinde ich mich hier überhaupt? Und zu welcher Zeit handelt eigentlich hier diese Reise Israels aus Ägypten hin in das gelobte Land? Was ist das? Wenn ihr euch diese Frage stellt, werdet ihr erfahren, dass der Herr euch viele, viele Antworten gibt. Das Bibellesen ist eine wunderbare Sache, denn auf der einen Seite ist der Herr ja durch sein Wort und durch seinen Geist am Wirken. Und er hat Verlangen danach, dass wir finden, er streut jeden Morgen dieses Manna aus. Das Volk Israel hat jeden Morgen dieses Manna finden können, weil Gott es jeden Morgen ausgestreut hat. Das war nicht so einmal mit der Planierraube und was weiß ich, große Lastwagen, dann die Ladung abgekippt für die 40 Jahre, sondern jeden Morgen hat der Herr dieses Manna ausgestreut. Ich möchte es euch sagen, es ist genügend da, für jeden. Es ist genügend für jeden da. Es mangelt nie daran, dass ihr nicht satt werden könntet in eurem Herzen, in eurer Seele. Wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, setzt euch einmal hin und fragt euch, ob ihr in der vergangenen Woche richtig satt wart in eurem Herzen, in eurer Seele. Glückselig ist der, dessen Sünde vergeben sind, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Wenn ihr antworten müsst auf die Frage, war ich wirklich glücklich in meinem Herzen, in meiner Seele, war ich satt? Und wenn ihr dann antworten müsst, also auf diese Frage, nein, dann hat es einen Grund. Ihr habt nicht genügend gegessen. Ihr habt nicht genügend zu euch genommen. Versteht ihr? Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund. Das Manna war da, die Versorgung war da. Und sie war ausreichend da. Im Neuen Testament heißt es einmal im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2, die Mütter wissen, was das bedeutet, wenn es dort heißt, dass wir wie neugeborene Kinder begierig sein sollen nach der lauteren Milch des Wortes Gottes. Also so steht es da ja sinngemäß. Ich lese es jetzt aber mal ganz wörtlich vor. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Seid begierig. Wenn wir das verstehen, dann sind die Gottesdienste und die Bibelstunde auch Orte und Zeiten, wo die Leute zusammenkommen und begierig sind. Wo sie begreifen, hier geht es natürlich zuallererst um Gottes Ehre. Das ist immer das Zentrum. Aber hier geht es auch um mein Seelenheil. Hier geht es um meine Glückseligkeit. Hier liegt meine Glückseligkeit. Hier liegt sie. Hier liegen die Körner. Und jetzt muss ich sie einfach nur aufgreifen, sammeln, mich bücken. Seht ihr so eure Gottesdienste, eure Bibelstunde? Seht ihr so eure stille Zeit? Die Zeit der Glückseligkeit, die Zeit des Segens, die Zeit, wo ich Gott begegnen darf, wo die Herrlichkeit des Herrn mir aufleuchtet. Hier in unserem Text 2. Mose 16 wird es ja auch einmal zum Ausdruck gebracht. Die Herrlichkeit des Herrn hat sich ihnen geoffenbart in der Wolke an diesem Morgen. Wenn wir das sehen, wenn wir das begreifen, wenn wir das erkennen, dann geschieht etwas, was ein Segen ist. Wir sagen, wir wollen noch mehr. Ich kenne das vom Essen, also jetzt vom natürlichen Essen her. Ich möchte noch mehr, es schmeckt gut. Und dann kann man es da wirklich auch übertreiben, also beim natürlichen Essen. Ich habe noch selten es erlebt, dass ich in Bezug auf das Bibellesen den Eindruck hatte, ich habe es übertrieben. Es war zu viel. Ich glaube, euch geht es genauso. Aber das ist die Folge, wenn ich das Wort Gottes lese unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter dem Beistand des Herrn Jesus Christus, unter der Aufsicht des himmlischen Vaters. Dann wächst es in mir, dieser Wunsch, dieses Verlangen, Herr, ich möchte noch mehr. Ich möchte noch mehr. Hier in unserem Text steht im 2. Mose 16, dass die, wo viel gesammelt haben, am Ende auch genügend hatte und nicht viel mehr. Und die, wo wenig gesammelt habe, die hat am Ende nicht zu wenig. Könnt ihr selber nachlesen. Vers 18, 2. Mose 16. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. Sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Gibt es jetzt die unterschiedlichsten Überlegungen? Warum steht es hier so beschrieben? Haben sie untereinander geteilt? Manche vermuten das, dass einfach in der Weise dann auch gleichmäßig das Manna zu jedem kam. Oder war es einfach so, dass auch, und das ist jetzt ein Gedanke, der kam mir und den möchte ich als Ermutigung den Müttern mitgeben, aber auch den gestressten Ehemänner, überhaupt alle, die sich gestresst fühlen. Wenn man in so einer Situation ist, wo der Stress ganz arg das Leben tangiert oder auch richtig zusammenpresst, dann denkt man, ich kann das doch gar nicht. Ich kann das nicht, ich kann nicht mir die Zeit erübrigen, die Bibel so zu lesen und so zu studieren. Wenn die Kinder klein sind und sie schreien und sie brauchen einen und man sich nicht ruhig hinsetzen kann. Oder am Arbeitsplatz wird verlangt und gefordert, dass man noch mehr, noch länger arbeitet. Jetzt, wie mache ich es denn mit meiner Versorgung? Ich bin ja als Pilger auf dem Weg ins himmlische Kanaan, zum himmlischen Jerusalem. Wie mache ich es denn? Wisst ihr, der Herr Jesus Christus ist in der Lage, in der Zeit, die wir haben, uns das zu geben, was wir brauchen. Es ist nicht immer so, dass man jeden Tag vielleicht in solche Umstände, die Lebensumstände wechseln ja immer, aber in solche Umstände, dass man jeden Tag stundenlang in der Bibel lesen könnte. Vielleicht ist es wirklich so, dass man manchmal nur ganz kurze Zeit die Ruhe hat, sich hinzusetzen. Aber Glaubt mir, der Herr Jesus vermag in solch einer Zeit euch dann auch das zu schenken, was ihr nötig habt. Ich will hier gar nicht ermutigen, dazu wenig in der Bibel zu lesen. Alle Geschwister in Neuerstein wissen es, dass es eines meiner Hauptanliegen ist, dass wir mehr in der Bibel lesen. Aber ich möchte es heute Morgen mal, weil hier in dem Text es so auftaucht, auch weitergeben. Der Herr vermag auch, wenn wir manchmal den Eindruck haben, wir haben ja gar nicht die Zeit, uns so viel zu geben, dass wir satt werden. Manchmal ist es ja auch so, dass wir von Gott dann angeleitet werden. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich hierher gefahren bin mit dem Auto, ich habe so ein Handy, ich brauche es weniger zum Telefonieren, sondern mehr, weil man da auch so gut Predigten hören kann und überall mit dabei haben kann, mehr als ein MP3-Player gebrauche ich. Da habe ich jetzt auch einen Text von der Schlachter 2000 drauf und da habe ich mir jetzt noch einmal dieses 16. Kapitel vorspielen lassen. Dann habe ich das gehört. Also nicht, dass ich das vorher gar nicht gelesen hätte, nicht, dass ich jetzt einen falschen Eindruck bekomme. Ich will nur damit sagen, man kann sowas machen, auch während man mal im Auto fährt. Man kann das Wort Gottes wirklich auf viele unterschiedliche Art und Weise zu sich nehmen. Ich habe ein Gespräch mit jemand, den meine Frau und ich begleite und der es seelisch sehr schlecht geht, immer wieder ihr versucht, einen Tipp zu geben, den unser Lehrer an der Bibelschule uns gegeben hat. Der ist jetzt 91, lebt noch 92, ja. Er sagte, wenn er wusste, dass er einen stressigen Tag hatte, wo er kaum zur Ruhe kam, hat er sich Bibelverse aufgeschrieben und sie in seine Jackentasche gesteckt. Und dann hat er sie immer wieder vorziehen können. Und sie sich anschauen können. Ich habe das nicht vergessen, das fand ich wunderschön. Ja, man kann durchaus, auch wenn man wirklich wenig Zeit hat und wenig Möglichkeiten hat und ganz arg gestresst ist und Mühe hat, man kann auch da viel vom Herrn Jesus geschenkt bekommen. Ich muss eine Sache noch erwähnen, die mir ganz wichtig ist und unsere Versorgung mit dem Wort Gottes, so wie hier eben mit dem Manna, ganz arg beeinflusst. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe ein bisschen Fantasie, da wacht jemand morgens in sein Zelt auf, der gehört zu den Israeliten, vielleicht zum Mischvolk, und der gehört eher so zu der Partei, die sagt, also diese komischen Körner, das ist eklig, damit kann ich also nicht viel anfangen. Und weiß er zwar, ja, dass er nichts anderes bekommt, also wird er sich schon aus dem Zelt quälen, aber man kann sich's vorstellen, sein Weg ist einer wie ein geprügelter Hund, jetzt schleppt er sich da voran und guckt dann, na, wo kann ich jetzt was finden, aber er hat nicht viel Erwartung, nicht viel Hoffnung, es ist einfach so, er muss hier irgendwie leben. Kein Glaube. Es war ein Problem auf dieser Wüstenreise. Im Hebräerbrief, im Neuen Testament lesen wir es. Viele hatten keinen Glauben. Sie waren mit dabei, ja, aber sie hatten keinen Glauben. Für sie war es einfach nur ein dickes Buch, jetzt mit unserer Bibel mal ausgedrückt. Aber nichts, von dem man leben kann. Während aber nun der andere, der nebendran im Zelt auch aufwacht, sich Folgendes sagt: Ach, Herr Jesus, heute Morgen deckst du mir den Tisch. Im Angesicht meiner Feinde darf ich ihn sehen und davon nehmen. Und er ist reich gefüllt, du schenkst voll ein. Und er geht hinaus und geht den gleichen Weg. Aber er geht ihn auf eine ganz andere Art und Weise. Er sagt, hier darf ich leben. Hier darf ich jetzt glücklich sein. Hier kann ich mich ernähren. Hier kann ich was finden, was mein Herz braucht. Der Tisch ist gedeckt. So geht er hinaus. Nun, wie gehst du hinaus? Wie geht ihr eure stille Zeit an? Gehört ihr zur Fraktion derer, die mehr wie ein geprügelter Hund aussehen und so quasi, ach ja, machen wir es halt. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Kalenderblatt, Andacht. Einfacher. Muss man sich nicht so oft bücken, nicht so anstrengen. Da denkt ja schon ein anderer Verein, das ist wie McDonald's, da hat alles ein anderer schon gemacht, aber Kauer muss ich am Ende trotzdem noch, auch bei McDonald's. Wir dürfen es uns nicht so einfach machen. Und wenn wir sehen, was wir hier haben in der Bibel, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So sagen die Jünger von dem Herrn Jesus Christus. Es ist sein Wort und da steckt seine Herrlichkeit drin. Seine Herrlichkeit. Ach, wenn ich das sehe, dann sage ich, Herr, jetzt darf ich deine Herrlichkeit schauen. Das steht dann vor meiner stillen Zeit. Manchmal ist dann trotzdem noch gar nicht so leicht, wenn man gerade durch das 4. Mosebuch vielleicht liest. Und dann sagt man, Herr, diese Körner sind heute aber ganz besondere Körner. Und wisst ihr trotzdem, je länger ich in der Bibel lese, umso mehr entdecke ich, dass das wertvolle Körner sind. Ich möchte euch ermutigen, die ganze Bibel immer wieder zu lesen. Fangt nicht damit an, dass ihr nur bestimmte Bücher in der Bibel lest. Ich habe gestern eine Predigt mir angehört von einem Universitätsprofessor drüben in den USA, Bob Jones Universität, der seine Theologiestudenten fragte, wie das mit ihrem Bibelstudium denn wäre. Und er musste bei den Antworten finden, dass nicht einmal alle, so meine ich mich erinnern zu können, die Bibel ganz gelesen haben. Versteht ihr? Sie haben sich nicht die ganze Speisekarte angeguckt. Früher hat man gesagt, meine Mutter hat es uns dann so erklärt, also ihr seid verzogen, ihr mögt nur bestimmte Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, was es bei mir so genau war. Ich weiß nur, dass ich Spinat früher gar nicht mochte. Heute mag es. Kann es sein, dass wir manchmal auch ein bisschen verzogen sind? Ist es denkbar, dass wir so unsere Lieblingsspeise haben? Ist es möglich, dass wir gewisse Dinge ausschließlich lesen und andere Dinge gar nicht? Wir brauchen ausgewogene Ernährung. Das ist etwas ganz Bekanntes. Mein Sohn möchte mal so in diese Richtung gehen, Ernährungslehre, irgendwas zu machen für andere zur Beratung. Ausgewogene Ernährung. Kein einziges Buch in der Bibel ist überflüssig. Kein einziges. Gott gibt uns nichts in die Hand, was überflüssig ist. Er gibt uns nur Goldstücke in die Hand. Nur Goldstücke. Es ist, was wir brauchen in Bezug auf unsere Wüstenwanderung. Und da möchte ich zum letzten Punkt kommen. Ich weiß gar nicht mal, wann ich angefangen habe. Wisst ihr es noch? Ich habe nämlich gar keine Uhr hier. Aber es ist egal, das macht ja nichts aus. Ich möchte euch eine Sache noch mitgeben, die in meiner Erfahrung meines eigenen Bibelstudiums mir ganz arg wichtig geworden ist. Und das ist, dass diese Körner passend sind für mein Leben in der Wüste. Ein anstrengendes Leben. Wir haben es ganz am Anfang von der Predigt schon davon gehabt, ein wirklich anstrengendes Leben. Und nun hat Gott die rechten Körner ausgesucht, die rechte Art von Speise. Das war schon eine Lehre für die Israeliter. Sie mussten begreifen, das, was sie so verachtet, manche so verachtet haben, war genau ideal für ihr Leben in der Wüste. Es war ideal. Es hätte keine bessere Nahrung gegeben als dieses Manna. Es war ideal. Die ganzen Körner, diese kleine weiße Körner, die wie Korinthersamen, Koriandersamen ausgesehen haben und wie Honig geschmeckt haben. Passend. Es passte ganz genau für ihr Leben. Und genau so ist es mit dieser Bibel. Diese Bibel passt ganz genau zu unserem Leben. Das ist das Wunderbare am Wort Gottes. Gott muss nicht für jeden einzelnen seiner Kinder eine neue Bibel schreiben. Und er muss nicht für jedes Jahrhundert eine neue Bibel schreiben. Gar nicht. Das ist für uns passend. Ob ich jetzt irgendwo in einem Geschäft stehe und dort meine Arbeit tue, in einer Firma, in einer Fabrik, im Haushalt, egal wo immer ich auch bin. Ich werde immer finden, dieses Wort passt. Bitte geht nicht her und sagt morgen früh, jetzt lese ich etwas in der Bibel, aber ich frage mich, was hat es mit meinem Leben zu tun? Denn heute muss ich vielleicht eine bestimmte Aufgabe erledigen. Meine Erfahrung ist, dass die Bibel mir immer das gibt, was ich brauche für den Tag. Der Herr weiß genau jeden einzelnen Tag. Psalm 139 heißt es, dass jeder einzelne Tag aufgeschrieben ist, bevor ich überhaupt geboren wurde. Er steht in Gottes Buch, so will ich es mal formulieren. Könnt ihr selber lesen, Psalm 139. Wenn jemand so Übersicht hat, ist er in der Lage, mich wunderbar zu versorgen. Und er kann mir genau dies geben, was ich brauche. Es ist etwas, was auch sich bewahrt, das Wort Gottes, was auch unterwegs im Leben ausdauernd ist, was nicht kaputt geht. Eins von den Wunder war zum Beispiel mit diesem Manna, dass es am sechsten Tag für den sechsten und den siebten Tag hielt, wenn sie eingesammelt haben, das Doppelte. Ist ein Wunder gewesen, sonst kamen immer die Würmer, wenn sie es mehr wie einen Tag aufgehoben haben. Dieses Wort ist ein Wunder. Dieses Wort ist Gottes Wort. Und er vermag durch seinen Geist jedes einzelne Kind so zu leiten, dass es so die Bibel auch liest, wie es notwendig ist. Ich will euch keinen Bibelleseplan in die Hand geben, wenngleich es Gute gibt und ich selber vielleicht auch mal den ein oder anderen gebraucht habe. Natürlich kann man das auch so machen. Und das ist gut so. Lasst euch einfach vom Herrn leiten. Wie immer ihr es auch macht, wie viele Kapitel ihr lest. Einer von unseren Lehrern an der Bibelschule sagte, man kann es mal so machen, dass man mal viel liest und mal weniger liest. Man liest mal jeden Tag mehrere Kapitel, man liest mal vielleicht nur ein oder zwei oder drei Verse und macht sich ganz intensiv Gedanken darüber. Man kann variieren. Aber es ist passend. Der Herr wird es schon so machen, dass es für euch passt. Eines, das dürft ihr auch nie vergessen, wenn es um die Versorgung geht. Das Letzte, allerletzte, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich hier in einer Gemeinde bin, wo die Predigten, wie ich schon festgestellt habe, 70, zum Teil sogar 80 Minuten gehen. Das heißt also, ich bin im Grunde genommen noch kurz. Ich bin kurz. Und gleich, ich habe hier noch ein paar Sachen stehen, aber die kann ich jetzt, möchte ich auch gar nicht mehr alle dran nehmen. Im Johannesevangelium Kapitel 6 lesen wir etwas von dem Brot Gottes, was also uns dahin bringt, wo uns Gott eigentlich hinbringen will. Johannes 6, 32 und 33. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Dann Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wenn ihr die Bibel lest, müsst ihr eines ganz arg beachten. Die Mitte der Bibel ist Jesus Christus selbst. Luther hat es so schön gesagt, alle Schrift treibt Christum. Alle Schrift, Altes und Neues Testament, hat ihn zum Inhalt. Das hat der Herr Jesus mit den Emmaus-Jüngern genauso auch ihnen erklärt. Alles weist auf ihn hin. Das ist das Ziel des Alten Testamentes, der kommende Erlöser. Und im Neuen Testament wird seine Geburt und sein Werk und seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und die Ausgießung seines Geistes dann, wie er es auch veranlasst hat, beschrieben am Pfingsten und was daraus folgt. Ich habe euch gesagt, ich bin reformiert, aber ich bin zuallererst Christ. Ich bin zuallererst ein Kind Gottes, ein Kind Jesu Christi. Und wenn ihr mich fragt, was ist dir am wichtigsten, dann möchte ich es so antworten. Jesus Christus ist mir am wichtigsten. Amen. Ihr seid hier nicht allein in Heilbronn. Heute Morgen treffen sich in der Innenstadt ihre Gemeindegeschwister in Flein, eine große russlanddeutsche Gemeinde. Es gibt hier in Heilbronn Christen. Ich will hier gar nicht mich hinstellen und sagen, bitte, ihr müsst da oder dorthin gehen. Darum geht mir es gar nicht. Aber ich will eines möchte ich auf jeden Fall euch und jedem einzelnen Christ auf dieser Erde sagen. Ich möchte als Kind Gottes jedem anderen Kind Gottes, was durch den Geist Gottes wiedergeboren wurde und der den Herrn Jesus als seinen Herrn hat, liebhaben können. Das wird im 1. Johannesbrief als ein Zeichen wahren Christseins auch gesehen. Und das ist es, was auch geschieht, wenn Jesus Christus die Mitte aller Dinge für mich ist. Ich werde all die liebhaben können, die Jesus Christus liebhaben. Vielleicht sind sie Armenianer. Völlig egal. Heute Morgen haben wir ein Lied von Charles Wesley gesungen. Die haben sich gezofft und gestritten. Leider muss man sagen, mit dem George Whitfield. Kirchengeschichte, könnt ihr selber nachlesen. Die waren in manche Lehrpunkte gar nicht sich eins. Aber wenn ich doch nur wie der Charles Wesley oder John Wesley sein könnte. Christus ist es. Es ist sein Wort. Es ist seine Speise. Je reifer ich werde in meiner Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, umso weiter wird mein Herz für seine Kinder. Der Herr Jesus musste mal mit seinen Jüngern sprechen. Sie sagte, ach, da war jemand, den Himmel unterwegs gesehen und der wollte nicht mit uns gehen. Das gibt's nicht. Und der Herr Jesus sagt ihnen, passt auf, ich kann es euch jetzt nicht wörtlich sagen, wie es dort steht, aber wenn er in meinem Namen unterwegs ist und meine Werke tut, dann bitte verurteilt ihn nicht. Zwei Millionen Israeliter. Vielleicht sogar sechs. Da gab es auch unter den wiedergeborenen Armenianer und Calvinisten. Glaubt ihr mir's? Ja. Und sie haben alle miteinander das gleiche Manna gegessen. Bitte, wir wollen die Mitte, immer die Mitte sein lassen. Wir wollen bei allem, wo wir auch Die Lehren der Gnade, Liebe, sind nicht über Christus stelle, sondern er ist der, der Gnädige und Barmherzige ist. Ich habe als junger Reformierter mit vielen Lehrern gestritten an der Bibelschule. Schon 1986, wo ich die Bibelschule besucht habe, war ich, was man heute gemeinhin Calvinist nennt. Oh, wie habe ich mich gestritten mit meinen Lehrern. Wie arrogant und hochmütig und stolz war ich. Schrecklich. Schrecklich. Mit mir war nicht gut Kirsche essen. Hat man nur in einer Richtung anders gedacht, dann war ich sofort dabei, mein Messer zu wetzen und nun wirklich aber ordentlich da auszuteilen. Ich schäme mich heute dafür. Der Herr Jesus hat, was mein Lehrverständnis betrifft, gar nichts geändert. Ich habe immer noch dasselbe Verständnis. Die 5 Punkte, wenn ihr sie so zusammenfassen wollt, Tulip, das sind immer noch auch Punkte, wo ich sage würde, die Bibel lehrt sie so. Totale Verdorbenheit des Menschen, bedingungslose Erwählung, definitive oder begrenzte Sühnung, gezielte Sühnung, unwiderstehliche Gnade und Beharrung der Gläubigen. Verdreht sie heute genauso wie vor jetzt eben 28 Jahren. Aber was ich heute viel mehr sehe und was mich heute zuallererst interessiert, wie steht er zu Jesus Christus und zu diesem Wort? Liebt er ihn? Lebt er für ihn? Dient er ihm? Wenn ich sehe, und hier im Hohelohekreis sind einige Geschwister aus Nachbargemeinde, die ich schätze, die ich achte und liebe im Herrn, die sind nicht reformiert, aber sie lieben den Herrn. Und sie geben ihr Leben dem Herrn Jesus und dienen ihm und freuen sich, wenn sie Menschen zu ihm führen können und Menschen errettet werden. Oh, ich bin so dankbar, dass ich heute noch viel mehr den Herrn Jesus Christus als die Mitte aller Dinge sehen darf. Möge der Herr euch helfen, uns alle helfen, dass wir es tun. Wir haben hier ein gemeinsames Zeugnis, ihr hier in Heilbronn, wir in Neuestein im Hohelohekreis. Es ist ein Werk, es ist nur ein Himmel, kein Himmel für Calvinisten und Arminianer extra. Nur eine himmlische Stube. Und dort werden wir alle miteinander zusammen den Herrn Jesus Christus anbeten und ihm dienen. Und darum ist manchmal der Weg hier unten auf der Erde auch so steinig. Der soll uns dahin bringen, ihn zu suchen, auf ihn zu sehen und von ihm zu leben. Wir ernähren uns von Christus. Er ist unsere Speise, das Brot, welches aus dem Himmel kommt. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass wir durch ihn leben. Herr, ich würde gerne sagen, dass ich es kann und dass ich es gut kann, aber es stimmt nicht, Herr. Ich würde gerne sagen, dass ich dein Wort so lieb habe, wie ich es mir wünsche, aber es ist nicht so. Ach Herr, es sind so viele Begierden in unserem Herzen, Wünsche, Sehnsüchte, Verzweiflung, Unzufriedenheit. Du weißt, dass wir alle miteinander da zu kämpfen und zu ringen haben. O Herr, wir wollen dich bitte erbarme, du dich über uns, dass wir für diese Welt ein Zeugnis sein können, gerade auch darin, dass wir so sehr auf dich ausgerichtet sind und auf dein Wort und dich vor Auge habe. Geh mit uns voran, Herr Jesus, wir müssen noch viel lernen. Wir müssen noch viel lernen in deinem Wort, aber wir müssen auch noch viel mehr lernen, diese verlorene Menschen um uns herum lieb zu haben, die uns so sehr oft auch nerve und aufrege. Und mit ihrer Gottlosigkeit sind sie oft, als würde sie uns ins Gesicht schlagen. O Herr, sie habe dir ins Gesicht geschlagen und du hast nicht aufgegeben und bist den Weg zum Kreuz gegangen und warst gehorsam bis zum Tod. Herr, hilf uns, dass dein Wort und dein Geist, ja du selbst, diese Liebe in uns wachsen lässt, diese glühende Retterliebe. Ach Herr, hilf uns, dein Wort ist unsere Nahrung dafür. Aber wir danken dir auch dafür, dass dein Wort die Nahrung für unser Herz ist, dass wir glücklich und selig werden können, wenngleich wir leiden, unter Hitze, unter Kälte, unter all den schwierigen Umständen, in denen wir leben. O Herr, deine Glückseligkeit ist eine, die mittendrin in all den Umständen sich ausbreiten darf. Und dafür danken wir dir. Wir loben dich für deine Treue, deine Güte und deine Freundlichkeit. Wie oft hast du dein Manna ausgebreitet und wir haben es nicht eingesammelt. Aber du hast nicht aufgehört, es auszubreiten und breitest es auch in der kommenden Woche für uns aus. Hab ganz herzlich Dank dafür. Amen. Amen.